Also mein Fazit ist, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen, was ich in den nächsten 25 Jahren von mir gebe, weil bis es ernst genommen wird, brauche ich in erster Linie mal Zeit. Und wenn ich dann mal so alt bin, brauche ich mir auch keine Sorgen machen, was ich von mir gebe, weil dann bin ich ja alt und habe dadurch auch meine Glaubwürdigkeit und werde ernst genommen, weil ich alt bin. Hallo Gregor.
Hallo Fabian.
Hallo liebe Zuhörende. Wir nähern uns dem Ende des Jahres und damit auch dem Ende unseres Schwerpunktthemas mentale Gesundheit, das wir wie alle unsere Schwerpunktthemen halb konsequent durchgezogen haben.
Es kommt halt immer was Unerwartetes.
Kommt dann doch immer was Unerwartetes. Was wir im Zuge des Themas mentale Gesundheit gemacht haben, ist, einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, wir haben dazu auch einen Blogartikel im Standard, im Online-Standard geschalten und wollen heute das Thema Resilienz im Sinne der mentalen Gesundheit anhand dieses Blogartikels nochmal aufarbeiten, sage ich jetzt ganz groß. Und zwar, wie das so ist, wenn man im Online-Standard was schreibt, die den Online-Standard kennen, werden das wissen, da gibt es dann gewaltige oder oftmals intensive User-Diskussionen. Das User-Forum vom Standard ist ja berühmt-berüchtigt, weil man dort nicht unter Klarnamen schreiben muss. Das heißt, man kann da anonym seinen Senf zu irgendwelchen Themen dazugeben. Und was wir heute machen wollen, ist, dass wir uns den Rückmeldungen in diesem Forum, die wir auf den Artikel im Februar bekommen haben, stellen. Genau, in aller Kürze, Gregor, magst du kurz zusammenfassen, worum es in dem Artikel gegangen ist?
Gerne, ich hole noch etwas weiter aus und erkläre mal, wie wir zum Standard gekommen sind, was der Standard überhaupt als solches, als Online-Medium ist. Oder ich hole noch weiter aus, LeserInnenbrief-Kultur. Das ist ja eigentlich was schon seit der Presse gibt, dass man auch als, sag mal, normale, gewöhnliche Leser, Leserin dann sich auch beteiligt am Diskurs, indem man einen Brief geschrieben hat, lange Zeit tatsächlich einen Brief, und das gibt es teilweise noch immer und hat sich dann aber logischerweise mit dem Internet in die Kommentarspalten übersiedelt. Und ganz viele dieser Online-Medien haben dann auch im Zuge der Migrationsthematik 2015, 2016 dann auch wieder diese Kommentarspalten abgeschalten, nach ein, zwei Jahrzehnten eigentlich, wo das total gut gelaufen ist. Und der Standard war da die große Ausnahme, in dem dieses Medium das behalten hat. Und zwar, weil das von immer schon, also der war auch einer der allerersten in Österreich, der das angeboten hat, also da reden wir von den 1990er Jahren, aber soweit wir informiert sind, seit immer schon eigentlich dir auch erlaubt, pseudonym aufzutreten, und zwar nicht mit Pseudonym Maria Musterfrau, sondern mit Pseudonym Horse Rider 25 oder sowas. Solange du eingeloggt bist, soweit ich weiß. Da offenbaren sich jetzt unsere Wissenslücken. Ich habe noch nie einen Post, wie es dann so schon heißt, im Standard geschrieben. Hast du schon mal einen Post geschrieben?
Nein, auch nicht. Ich weiß nur, dass du jetzt, ich bin ja vielleicht auch hier den Disclaimer, wir reden hier viel über den Standard heute, wir kriegen kein Geld vom Standard.
Geld kriegen wir keines. Ne?
Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten ein sehr praktisches Stoffsackerl und ein Handtuch und ein Backerl Merci vom Standard bekommen für unsere Kommentarbeiträge.
Ja, wobei wir letzte Woche erst draufgekommen sind, dass ich das gar nicht wusste vom Merci-Backerl.
Ja, stimmt. Ich wollte dir das irgendwann mal mitbringen und habe gedacht, bevor es schlecht wird, esse ich selber und kauf dir irgendwann ein eigenes Merci-Backerl.
Es war aber insgesamt sehr nett, dass wir das bekommen haben. Aber eben kein Geld. Wie läuft das? Wir hatten ungefähr ein Jahr lang mehr als ein Jahr lang, 2021 bis dann Anfang 2022 oder Mitte 2022 einen sogenannten User-Blog auf der Standard.at. Das heißt, wir hatten ein Thema, das in unserem Fall den Titel Gemeinwohlgeplauder hatte, und das Thema war das gleiche, wie wir hier im Podcast behandeln, also alles rund um den dritten Sektor in Österreich. und haben da dann in mehr oder minder regelmäßigen, in der Regel einmal pro Monat Abständen dann einen Beitrag veröffentlicht. Und es gab Beiträge, da gab es dann vielleicht 3-4 Postings drunter. Und dann gab es Beiträge, so wie den, den wir dann heute behandeln werden, wo es relativ viele, nämlich fast an die 100, ich glaube, es waren über 70, 80, wir können das dann noch nachschauen, jedenfalls gar nicht so wenige Kommentare. Und wir haben diesen Artikel jetzt aber gar nicht ausgewählt, weil er die meisten Kommentare hatte, das hat er nämlich nicht. Also da gab es einen mit mehreren 100, wo wir zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen geschrieben haben, wo wir dann auch drauf gekommen sind, okay, es gibt verschiedene Themen auf diesem derstandard.at, also wirklich mal im Online-Format, auf das die Leute einfach immer anspringen.
Ja, genau, wo eigentlich nur der Titel, und das haben wir auch in den Kommentaren gemerkt, der Titel total viel auslöst und diese Leute oft gar nicht die Texte selber lesen, sondern nur auf den Titel oder vielleicht diesen kurzen Untertitel da schon allergisch reagieren und ihren Senf dazugeben.
Das Ganze wird ja redaktionell bearbeitet in dem Sinne, dass Fotos ausgewählt werden, die nicht von uns stammen. Die Überschrift, die wir vorschlagen, in aller Regel zumindest bearbeitet wird. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass sie 1:1 übernommen wurde. Manchmal schon sehr nahe dran, aber manchmal war es auch eine ganz andere Überschrift. Und was garantiert nicht von uns stammt, obwohl wir da auch manchmal einen Vorschlag mitgeschickt haben, war dann so eine Art Summary, also so 1-2 Sätze, die irgendwo zwischen eben Untertitel und Zusammenfassung stehen. Und bei ganz vielen Kommentaren drunter haben wir dann auch das Gefühl bekommen, dass auch nur das gelesen wurde, was ja auch erstaunlich ist. Da gibt es ja auch immer wieder so Theorien drüber oder auch Empfehlungen, wenn ich jetzt so an Spendenbrief aus dem Fundraising denke, dass zuerst eben die Überschrift gelesen wird, dann lustigerweise das PS, also das, was ganz unten steht, und dann eigentlich erst die Unterüberschrift und dann noch alles, was fett gedruckt ist im Text.
Der Rest eigentlich gar nicht.
Der Rest gar nicht, wo wir dann auch wahrscheinlich dann gleich bei den Kommentaren draufkommen. So, jetzt habe ich geschickt eine Frage nicht beantwortet. Genau. Willst du weiterhin, dass ich sie beantworte, Fabian, oder willst du sie selbst beantworten?
Ich werde es mal selbst versuchen, du kannst mich dann, ergänzen. Also ihr habt jetzt einiges gehört über unsere pseudo-journalistische Arbeit. Vielleicht noch hier die Fußnote dazu. Wir haben ja auch nicht den Anspruch, dass wir hier journalistisch arbeiten, sondern es sind im Grunde Meinungs- oder Erfahrungsberichte, die wir da in diesen Kommentaren verarbeiten. Das wird aber auch oft nicht ganz so gelesen. Also worum ging es in diesem Artikel? Der Titel war, welche Rolle spielt Wohlbefinden im Sozialbereich? Und wir haben den Ende Februar geschalten. Bezug nehmend auf unsere Folge mit Eva Gruber, die Anfang des Jahres so ein bisschen unser Schwerpunktthema mentale Gesundheit und besonders eben mentale Gesundheit im Sozialbereich gestartet hat. Und im Grunde sprechen wir halt so ein bisschen über diesen dritten Sektor und warum man im dritten Sektor aktiv ist und zitieren dann die Studie von Peter Wander von der WU Wien, dass Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen deutlich höheres Risiko haben, ins Burnout zu gehen. Peter Wander nennt das Heropreneurship, also dieses Weltretten, das dann auf Kosten der mentalen Gesundheit geht. Und wir haben uns in der Folge, auf der dieser Artikel ein Stück weit auch aufbaut, der Text ein Stück weit aufbaut, mit Habit Coach Eva Gruber unterhalten, wie man denn gerade als Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerin die auf die mentale Gesundheit achten kann, wenn man in diesem wahnsinnigen Weltretten-Strudel drinnen ist, sag ich mal. Ein Thema, das wir auch früher schon mal angesprochen haben und auch darauf referenzieren wir in dem Artikel mit Matthias Strolz. Und haben uns im Grunde ein bisschen damit befasst, wie kann man denn dem Burnout entgehen oder vielleicht sogar ein bisschen den präventiv ein Burnout verhindern. Da haben wir dann eben von Eva Gruber und Matthias Strolz unterschiedliche Tipps bearbeitet. Eva Gruber empfiehlt Mikropausen, werden wir vielleicht in den Kommentaren nochmal kurz was dazu hören. Dann. Matthias Strolz hat damals gesagt, gönne dich dir selbst und hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das in dem Artikel beschreiben, aber hat er auch gesagt, mach dich zu einem Outlook-Termin. Also mach einen Termin mit dir selber, also sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und das haben wir so ein bisschen verarbeitet und rufen dann zum Schluss auf, dass die Leser und Leserinnen uns doch ihre Geheimnisse teilen sollen oder ihre Herangehensweise mit dem Thema soziale Gesundheit. So, das war so ein bisschen ganz kurz umrissen. Wir werden eher verlinken das Thema der, des Artikels in diesem User-Blog. Und wir werden uns jetzt gemeinsam den Kommentaren stellen, die sich da gesammelt haben. Vielleicht vorweg, wir haben die ein bisschen vorausgewählt, die Kommentare, das sind die besonders polarisierenden und ich habe es angesprochen im Thema der Resilienz, die besonders kritischen. Es gibt wohl auch den einen oder anderen Kommentar, der sich positiv über unseren Artikel äußert, aber wie das oft in diesen Standardforen ist, ist natürlich die Mehrheit, oder vielleicht sind es einfach wir, ist die Mehrheit der Rückmeldungen eher kritisch und negativ.
Ja, da würde ich jetzt ausschließen, dass es nur wir sind. seitdem wir da auch veröffentlichen, mache ich es mir auch immer wieder zum Spaß, dass ich bei anderen Beiträgen drunter lese, auch bei einer bekannten feministischen Autorin zum Beispiel, die dann auch mal mir geschickt hat, ein Kommentar unter einem ihrer ja wirklich dann durchaus polarisierenden, also weil ich sag mal Feminismus und Gender und so weiter, da kommen ja dann erst recht die Leute raus, die gerne kommentieren und ich habe dann als Antwort tatsächlich einen von diesen Kommentaren im Screenshot geschickt, so nach dem Motto, you never walk alone. ja, ich glaube, so wie immer, auch generell bei Feedback-Kultur, es ist ja so, wenn dich etwas stört, dann sagst du das sofort und wenn du etwas gut findest, dann fehlt oft die Zeit, das zu sagen und da gibt es ja auch so ein, ich würde jetzt mal sagen, ist ein westösterreichisches Sprichwort, oder? Nicht geschimpft, ist gelobt genug. Das klingt sehr nach Westen.
Das kannte ich gar nicht.
Das kennst du nicht?
Nein, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich dunkel mal gehört. Das hätte ich jetzt gar nicht im Schirm gehabt.
Ja, gibt sich auch in manchen Regionen in Deutschland und der Schweiz. Aber das ist so ein Spruch, der, ich glaube, die österreichische Mentalität schon sehr gut zusammenfasst.
Also ich sehe schon, du nimmst so ein bisschen mit den Resilienzhut und ich werde jetzt da mitnehmen in die Diskussion, was können wir lernen? Wo haben denn diese Kommentare oder diese Autoren und Autorinnen der Kommentare vielleicht auch recht und wo können wir noch etwas für unsere pseudo-journalistische Arbeit im Standard mitnehmen?
Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt noch viel Zeit in dieser Folge und da wollen wir jetzt nicht, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, bevor wir jetzt einsteigen in den ersten Kommentar, wir wollen uns nicht lustig machen über Kommentare und wir wollen uns nicht nur rechtfertigen. Wir werden uns viel rechtfertigen heute, aber wir wollen vor allem auch, wie du jetzt sagst, auch schauen, wo wir daraus lernen können. Auch wenn der Tonfall vielleicht manchmal dann, etwas konstruktiver hätte.
Dann teilen wir uns das doch auf. Dann machst du den Rechtfertigungspart und ich versuche den Advocat des Diaboli zu machen und unsere Autorinnen zu vertreten.
Na gut,
und wir fangen an mit dem Kommentar von dem User Oberhuber, und zwar in zwei Worten geschrieben, der wieder Herr Oberhuber, und der schreibt: Liebe obergescheite WUler, unter Anführungszeichen Organisationsberater, Jahrgang 91. Ihr seid das Problem des Sozialbereichs, Rufzeichen. Kürzen, kürzen, kürzen. Immer mehr zeitraubende, sinnlose Bürokratie, mit der die Qualitätssicherung betrieben wird, die nur eine Augenauswischerei ist. Und dann gute Tipps, wie man das unter einen Hut bringen soll, von Leuten, die keine Ahnung vom Thema haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute in Leitungsfunktionen komplett versagt haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute in Leitungsfunktionen komplett versagt haben, oft unter Anführungszeichen Organisationsberater werden wollen. Ich beschleicht das der Verdacht, dass hier ein Wort fehlt, oder ich kann es nicht
sagen. Nein, da fehlen einfach die Satzzeichen.
Satzzeichen hat er nicht so drauf, der Herr Oberhuber. Und dann auch der letzte Satz, weil die können das dann sicher am besten. Also er sagt, wir obergescheiten WUler und Organisationsberater im Jahrgang 91, wir sind das Problem, immer kürzen und depperte Qualitätssicherung und Bürokratie und eigentlich haben wir keine Ahnung vom Thema und die in Führungsfunktionen versagt haben, wären dann Organisationsberater.
Sehr gut. Ich steige jetzt ein in die
Rechtfertigung. Mach die Rechtfertigung bitte.
Rolle. Also erstens, vielen Dank. Ich fühle mich zweifelhaft, würde ich sagen, geehrt, dass ich jetzt auch WUler bin. Aber da mal zur Aufklärung beizutragen, könnte auch andere, die uns zuhören, interessieren. Also WUler bin ich auf gar keinen Fall. Und auch bei dir ist das relativ diffus, Fabian.
Ja, bei mir ist, also ich habe mein Bachelorstudium an der WU angefangen und nach einer negativen Prüfung abgebrochen. Das war die einzige Prüfung, die ich im Bachelorstudium dort gemacht habe. Und bin derzeit Doktoratsstudent an der WU Wien und habe in meinem CV einige Jahre berufliche Tätigkeit an der WU und bin nach wie vor externer Lehrender und Forschender auch. Also ich bin da schon irgendwie in Verbindung mit der WU, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist, wie er uns als WUler meint. Also diffus trifft.
Genau, bei dir wird schon passen. Was mich jetzt trifft, sind die Anführungsstrichen bei Organisationsberater, weil das habe tatsächlich dann ich studiert, Organisationsberatung, auch entsprechend abgeschlossen und das trifft mich dann, wenn da Anführungsstriche sind. Ich würde ihn ja auch nicht als Anführungsstrichen Ober.
Jetzt machst du dich doch ein bisschen lustig.
Ja, nein, ich sage, das geht nicht gut mit diesen Rollen. Ich will nur sagen, das finde ich schon kritisch. Also da kommt bei mir schon der erste Angriff an, dass quasi die Profession so unterstrichen wird. Aber ich gehe ja später nochmal inhaltlich darauf ein, wenn er es nochmal unter Anführungsstrichen stellt, warum er das macht. Und da finde ich, hat er sehr recht. Nämlich, er schreibt, oh, ist wieder ein schwieriger Satz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute in fehlt wirklich ein Wort.
Es fehlt ein Wort, gell?
Okay, ich probiere es jetzt. Ich ergänze Wort und Satzzeichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute, die in Leitungsfunktionen komplett versagt haben, oft Organisationsberater werden wollten. Und da hat er schon recht. Es gibt viele Leute, die sich BeraterIn nennen, die ihre Beratungskompetenz auf vorangegangene Berufserfahrung knüpfen. Und das ist ja auch durchaus legitim im Sinne einer sogenannten Fachberatung. Das heißt, wenn ich mir jetzt Marketingberatung hole oder das beste Beispiel ist immer die Steuerberatung, weil die hat das auch im Wort, auch wenn wir nicht drüber nachdenken, da berät mich jemand tatsächlich für eine fachliche Sache. Organisationsberatung in dem weiteren Sinne oftmal auch synonym verwendet mit Unternehmensberatung, wobei da wird schon ein bisschen mehr diffuser, geht tatsächlich auf die Organisation als solche, als Organismus auch im weitesten Sinne. Sprich, man schaut sich die Organisation im Ganzen an, wie die funktioniert und gestrickt ist. Das heißt, da kommt er nicht, macht's ein neues Logo. Dann sind eure Sorgen bereinigt. Und da kommt aber auch nicht, macht dort einen Cut im Budget oder so. Organisationsberatung geht also wirklich auf das Zusammenwirken aller AkteurInnen in dem System der Organisation. Und deswegen wird das ja oft auch als systemische Organisationsberatung beschrieben. Und da gebe ich ihm schon recht, wenn dieses Feld dann von ehemaligen ManagerInnen einfach dadurch bebaut wird, dass sie ihre eigene Managementerfahrung mitbringen, dann kann das oft sehr in eine spezielle Richtung gehen. Das muss nicht zwangsweise eine schlechte Richtung sein, aber das ist dann natürlich gefärbt. So, aber was ich jetzt eigentlich interessant finde, dass er sagt, Personen, die in Leitungsfunktionen komplett versagt haben. Und da haben wir schon ja nicht nur im Non-Profit- und Sozialbereich, sondern generell würde ich sagen mal im westeuropäischen Bereich, die Tradition, dass man eigentlich eine Karriere nur auf fachlicher Kompetenz aufbauen kann und irgendwann muss die Entscheidung da sein, übernehme ich jetzt eine Leitungsfunktion, ja oder nein, egal wie viel Interesse und oder Erfahrung ich im Management habe.
Ja, das ist ja auch da oft dann der Klassiker, wenn ein Experte oder eine Expertin in eine Führungsposition befördert wird, verliere ich eine gute mitarbeitende Kraft als Fachmitarbeiter, Mitarbeiterin und gewinne eine schlechte Führungskraft. ja. Also das ist, und ich sage mal, geht jetzt mal davon aus, dass der Herr Ober Huber ein Mann ist. Vielleicht stimmt das auch nicht. Aber jedenfalls diese Person geht davon aus, dass oder hat Erfahrungen mit wohl Leitungspersonen, die sie als nicht sehr kompetent wahrnimmt, vermutlich sehr frustriert, weil eben Budget gekürzt wurden und zeitraubende Bürokratie da irgendwie aufgepappt wurde. Also das ist eh vielleicht auch ein bisschen ein Ding, das man kennt, dass statt gerade im Sozialbereich, wo das dann irgendwie mühsam ist, wenn man berichten muss und vielleicht auch Fördergelder irgendwie für Fördergelder berichten und sich rechtfertigen muss und das oder auch beantragen muss und da geht wahnsinnig viel Geld Zeit drauf, wo man mit der gleichen Zeit halt auch wirklich Wirkung erzielen könnte. Was mir noch auffällt, was ich spannend finde, und ich versuche jetzt in meinem Lernhut zu bleiben, Ich lerne daraus, dass mit Jahrgang 91, das ist ja eine Anspielung aufs Alter, dass wir in Österreich sehr stark nach dem Senioritätsprinzip leben. Das heißt, wenn man jung ist und unter einem gewissen Alter oder vielleicht einfach zu wenig graue Haare, die man tendenziell mit Jahrgang 91 noch nicht so hat, einfach nicht ernst genommen wird oder kein Anrecht darauf hat, eine Experten- oder Expertinnenmeinung oder überhaupt eine Meinung. Es geht ja gar nicht um eine Expertenmeinung zu haben. Das heißt, ich lerne, wir sollten eigentlich aufhören mit dem Podcast und mit dem Schreiben, weil wir sind viel zu jung, um valide Dinge von uns zu geben.
Finde ich jetzt wieder sehr polemisch, das Learning zu nehmen. Ich finde generell jetzt diesen Kommentar relativ ambivalent, weil er einerseits gegen Expertinnenkarrieren argumentiert, dass Menschen, die in ihrem Fach gut sind, dann in Führungspositionen kommen und da dann überfordert sind. Und andererseits jetzt in dem konkreten Beispiel uns beiden, die sich halt eher mit der Metaebene auseinandergesetzt haben in den letzten Jahren, dass wir über solche Management-Themen uns auslassen können. Das ist genau das, wo ich sage, wie soll man es denn jetzt richten? Aber ich glaube schon, es gibt da schon eine goldene Mitte, die, und da müssen wir auch jetzt so ehrlich sein, die wir auch noch gar nicht erreicht haben können als Jahrgang.
Weil wir halt zu jung sind. Ne?
Also das ist ja durchaus schon real. Also ich verstehe schon, und wir kommen ja später auch zu einem Kommentar, wenn ich sagen kann, ich habe das 30 Jahre lang so gemacht, dann habe ich schon nochmal eine andere Argumentationsgrundlage. Das sagt jetzt per se nichts über die Kompetenz aus, aber sehr wohl ist es eine ganz andere Art von zum Beispiel Frustration, die sich da aufstaut, wenn ich seit 30 Jahren mit den gleichen Problemen zu kämpfen habe. Was hier jetzt aber auch noch genannt wird, ist kürzen, kürzen, kürzen. Und da hat er schon auch recht. Und ich glaube, ich vermute dahinter auch eine gewisse Abscheu gegenüber Organisationsberatung oder Unternehmensberatung, weil das war schon eine sehr valide Antwort auf die, jetzt kann man schon fast sagen, vorletzte Finanzkrise 2008, 2009, dass da ja ganz viel Personal abgebaut wurde oder eben nicht. Und da geht es ja dann eher um diese klassischen Unternehmensberatungsfirmen. Da gibt es auch diese Big Five, kann man mal googeln, was sich da dahinter verbirgt. Jedenfalls, ich nenne jetzt einen Namen beispielhaft, damit ihr wisst, welche Art von Unternehmen ich da meine. Zum Beispiel, nicht explizit, McKinsey. Die tauchen immer wieder und an allen möglichen Stellen auf. Und die kriegen dann tatsächlich den Auftrag, optimiert uns das mal. Und in Sozialorganisationen ist es oft so, optimiert uns das mal, ohne dass wir Personal abbauen müssen. Und dann kann natürlich einer externen Firma, die sich die Zahlen anschaut, nichts anderes einfallen, außer kürzen, kürzen, kürzen. Ja, wenn ihr den Dienstwagen streicht für eine Mitarbeiterin im Außendienst und die im Privatort ein Kilometergeld schreibt, dann macht sie das wahrscheinlich ein bisschen unglücklicher. Aber ihr als Organisation spart euch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 3% von den Kosten. Und das Gleiche ist mit Arbeitsmaterialien, wenn das früher das Handdesinfektionsmittel mit eingeschlossen hat und jetzt nicht mehr, dann spart man da auch ein paar Cent. Genauso aber kürzen, 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 immer mehr zeitraubende, sinnlose Bürokratie. Auch da kann es natürlich sein, dass man sagt, naja, Qualitätssicherung, wir empfehlen euch als externe Beratungsfirma, wir empfehlen euch, dass ihr da die in die Dokumentation investiert, damit ihr auch rechtfertigen könnt, warum ihr schrittweise jetzt auch mit euren Preisen für die Dienstleistungen höher gehen müsst. Weil per se ist ja Dienstleistung genauso ein Produkt am Markt, das so wie jetzt gerade Butter oder Brot auch einfach im Preis steigen darf, ganz legitim.
Gerade jetzt sowieso, ja. Und wo man, also ja, wo wir natürlich, und vielleicht wenn wir da nachher auch noch dazu kommen, im sozialen Bereich, die Gehälter sind ja immer ein bisschen ein ambivalentes Thema. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal die Debatte, dass doch eigentlich alles, was gut ist für die Welt, ehrenamtlich passieren sollte. Mhm. Ein letztes Learning habe ich da noch von Herrn Oberhuber, und das ist, dass bei dieser Person das Thema des Artikels überhaupt nicht angekommen ist.
Ich wäre gerade zu einem ähnlichen Fazit gekommen, weil je mehr wir ihn auseinandernehmen, diesen Kommentar, umso mehr kommen wir drauf, er geht eigentlich gar nicht auf den Inhalt ein. Das Einzige, was man da sagen könnte, wäre gute Tipps, wie man das unter den Hut bringen soll, von Leuten, die keine Ahnung vom Thema haben. Mhm. Gute Tipps, verstehe schon, dass sowas wie Mikropausen in manche Berufsmodelle nicht reinpassen, kann aber sehr wohl aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, da hole ich jetzt ganz weit aus, gehe ich auf meine Zivildienstzeit zurück, die ja tatsächlich im Pflegebereich war. Also ich habe in einem großen Krankenhaus gearbeitet, also meinen Zivildienst geleistet, und da war es eigentlich Usus, was er auch schon damals, wie ich darüber nachgedacht habe, völlig absurd ist in einem Gesundheitsbetrieb, dass die Rauchpausen da waren. Und für die wurde sich dann auch Zeit genommen. Das heißt, vielleicht wäre das praxisnahe zu sagen, sich zu überlegen, was man statt einer Rauchpause machen kann mit dem gleichen Aufwand oder so. Vielleicht wäre dann das Thema Mikropausen gar nicht so, stark als Angriff auch empfunden worden, wenn wir vielleicht einen praxisnäheren Tipp gegeben hätten. Aber das hat mich damals immer wieder fasziniert, dass egal wie stressig da alles ist, diese Rauchpause, die findet ja noch immer an einem speziellen Ort statt. Also auch wenn das bei mir jetzt schon lange her ist, ihr könnt es euch ausrechnen, war das schon damals auch so, dass natürlich man nicht im Krankenhaus rauchen durfte. Was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können, aber jetzt für unsere Elterngeneration war das ja auch noch ganz normal, dass da so Raucherräume gab. Das heißt, man musste da schon auch an einen speziellen Ort gehen, um diese Pause überhaupt stattfinden lassen zu können. Das heißt, schon da wurde im wahrsten Sinne des Wortes auch Abstand gewonnen zu der anstrengenden Arbeit da in diesem Bereich.
Mhm. Ich würde gerne die Mikropausen als Thema und dass die wohl offensichtlich polarisiert haben in diesem Text aufgreifen und zum nächsten Kommentar gehen von dem User oder der Userin Mobus. Kam 4 Minuten und 54 Sekunden, nachdem dieser Artikel online gegangen ist, und beginnt mit der Überschrift Mikropausen, Helden des Alltags, Yoga-Übungen, ... Und dann gehen wir in den Text. Marke, bitte geht's doch in Arsch rein. Mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Aber irgendwelche NGO-Manager, Baujahr 91, die wohl kaum an der Front gearbeitet haben, werden sicher besser wissen. Inkompetente Vollwappler. ... Also das ist jetzt nochmal wesentlich effizienter und knapper, im Grunde die gleiche Nachricht, wie wir von der Oberhuber-Nachricht schon haben. Wir lernen auch hier, Baujahr 91 kostet Glaubwürdigkeit, also sind wohl zu jung, um glaubwürdig zu sein. Es ist auch hier das Thema noch expliziter eigentlich als oben. Das Thema Geld spielt eine Rolle, wobei oben sagt er kürzen. Hier geht es um mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Also das ist auch so ein bisschen ein Ressourcenthema, wo ich jetzt mal reinlesen würde oder rauslesen würde. Der soziale Sektor hat ein Ressourcenproblem. Wenn wir ja schon den zweiten Kommentar in diese Richtung nehmen. Und dann der Abschluss, inkompetente Vollwappler, unterschreibt halt nochmal oder unterstreicht nochmal ein bisschen den Frust, der hier offensichtlich vorhanden ist und wo dann, das kann ich auch nachvollziehen, der Tipp Mikropausen, da fühlt man sich dann vielleicht verhöhnt. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und es ist ja auch so, wer den Artikel gelesen hat, dass dieser Tipp, wir haben ja mehrere genannt, aber dass genau dieser Tipp nochmal als eigene Überschrift irgendwie formatiert ist. Das heißt, da ist nochmal wirklich die Mikropausen als Überschrift und da muss man nicht den ganzen Text lesen, um das zu sehen. Und wenn man sich anschaut, dass der User Mobus also 4 Minuten und 54 Sekunden nach Erscheinen des Artikels bereits kommentiert hat, ist anzunehmen, dass die Person nicht den vollen Artikel gelesen hat.
Ich gehe mal zuerst auf die Überschrift ein, das Helden des Alltags, das bezieht sich auch ganz stark auf diese WU-Studie, Europreneurship. Und da sehe ich auch schon ein, siehst du, wir wechseln da jetzt ein bisschen die Rollen, aber es passt ja auch gut, dass das auch so schon wahrgenommen werden kann. Es ist ein bisschen auch, wir bezeichnen das auch selbst immer wieder als diese Social Business Bubble, dass die Personen, die da vor allem auch zu Wort kommen und oder untersucht wurden, eben GründerInnen von Sozialunternehmen sind und es sich dabei weniger um die Personen handelt, die in großen, traditionellen, hierarchischen Organisationen unter Anführungsstrichen an der Front zu tun haben. Und ich glaube, dass während Menschen, die in einem Social Startup arbeiten, das durchaus als Kompliment vielleicht auch auffassen, wenn sie als Heldin des Alltags bezeichnet werden, und Personen, die Jahre, Jahrzehnte lang in einem großen, eingesessenen Betrieb tätig sind, pflegend oder andere soziale Arbeit leisten, dass die das eher als Hohn mittlerweile annehmen. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Klatschen am Balkon, was wir ja damals im März und April 2020 erlebt hatten. Und das, finde ich, ist aber ein guter Übergang zu dem Inhalt, weil er oder sie schreibt, mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Und das war am 28. Februar. Und damals gab es ja schon diese Debatte, auch als Learning aus den diversen Lockdowns und einfach mehr genutzten Ressourcen im Gesundheitsbereich durch Coronavirus-Pandemie. Und das wurde ja dann auch angegangen von der österreichischen Bundesregierung. Und da, finde ich, zeigt sich genau, wer jetzt welche Aufgabe hat. Weil jetzt die Politik genau auf das reagiert hat, dann im Mai, also nur wenige Wochen später. Sie haben vorgestellt, wie man an mehr Personal kommt, indem sie zum Beispiel jetzt auch eine Lehre für die Pflege vorgestellt haben oder eine Aufwandsentschädigung, die man als Person, die eine Pflegeausbildung macht, bekommt, anstatt so wie bisher sogar dafür privat zahlen zu müssen, also sozusagen doppelt aufzukommen, muss man jetzt nicht nur nicht zahlen, sondern kriegt auch eine Aufwandsentschädigung. Also so an mehr Personal zu kommen. Bessere Bezahlung, da wurde ja vorgestellt, ein Modell für monatlich auszuzahlende Bonuszahlungen, die jetzt zwar befristet sind seitens des Bundes, aber auch einen gewissen Preisdruck, nenne ich es jetzt mal, mitziehen, weil wenn man sagt, man stellt jetzt für über ein Jahr diese Bonuszahlungen zur Verfügung seitens des Bundes, naja, dann macht man sich als private Anstalt oder als Landesklinikum ja dann auch sehr unbeliebt, wenn man das dann nicht weiter bezahlt danach. Das heißt, jetzt haben die Organisationen einfach ein paar Monate Zeit, sich zu überlegen, wie sie diese Bonuszahlungen, die derzeit aus dem Bundesbudget gezahlt werden, budgetmäßig aufstellen in der nächsten Zeit. Ja, und dann natürlich die dritte Forderung, weniger Arbeitszeit. Und ja, auch da wurde darauf reagiert, nämlich indem jetzt schrittweise die Normalarbeitszeit im Pflegebereich auf 35 Stunden Vollzeit runter reduziert werden soll. Das heißt, die Politik hat genau auf das reagiert und jetzt bin ich im Rechtfertigungsmodus. Das ist ja wirklich nicht unsere Aufgabe, wenn wir so einen Meinungsartikel schreiben, dass wir solche Lösungen vorstellen. Erstens, weil wir ja als inkompetente Vollwappler auch gar nicht dazu geeignet sind, ein solches Maßnahmenpaket auch durchdacht vorzustellen, weil wir könnten jetzt natürlich mit der Außensicht sagen, naja, zahlst denen x Euro Aufwandsentschädigung, eine Pflegelehre sollte so und so ausschauen und Arbeitszeit auf das und das reduzieren, aber hättest du Lust, dir das dann durchzurechnen in deiner Freizeit, dir zuerst zu recherchieren, was da alles dasteht und dich dann an einen riesen Excel zu setzen und das durchzurechnen?
Also Lust, an einen Excel zu setzen, hätte ich wahrscheinlich sogar. Ich arbeite gern mit Excel.
Aber wahrscheinlich nicht auf Bundesebene in so einem komplexen System wie dem Gesundheitsbereich. Also da ist es ja gut, dass die Politik einlädt, die Gewerkschaften und die verschiedenen anderen Interessensvertretungen und einfach auch Zugriff auf die Zahlen hat, weil dafür sind wir in einer repräsentativen Demokratie, um genau solche Aufgaben auszulagern. Und unsere Aufgabe in dem Fall wäre dann gewesen, ganz im Sinne einer systemischen Organisationsberatung zu sagen, wir können jetzt mal überlegen, was wir mit den vorhandenen Ressourcen tun, wie wir mit denen umgehen.
Da wieder, bevor wir zum nächsten Kommentar kommen, würde ich hier das Learning für uns nehmen, dass wir, du hast es vorher schon mal angesprochen, wir sind auf der Metaebene unterwegs, dass wir da diesen Sprung nicht ganz schaffen, dass das, was wir da eigentlich versucht haben zu geben, diese Tipps, die eben genau das sind, wie du sagst, wie kann man jetzt in diesen fehlerhaften und schwierigen Rahmenbedingungen trotzdem schauen, dass man nicht ins Burnout rennt. Diesen Sprung haben wir offensichtlich nicht so geschafft, dass ein User Mobus das überrissen hat. Aber Mobus ist selber ein Held oder eine Heldin des Alltags, weil genau die Forderungen, die da stehen, werden ja jetzt politisch umgesetzt. Also wer weiß, vielleicht hat Mobus genau damit ja den finalen Tropfen ins Fass gebracht, der unsere Politik zur Bewegung bewegt hat.
Das stimmt. Wäre auch ein schönes Schlusswort, wenn nicht in dem Kommentar sicher noch ein paar Dinge verstecken würden, die es ja noch interessanter machen, dass Mobus 4 Minuten 54 Sekunden nach Veröffentlichung geschrieben hat, weil in dem Artikel oder in diesem Meinungskommentar, den wir geschrieben haben, thematisieren wir weder unser Baujahr, wie es so schön heißt, also unser Geburtsjahr, noch unsere Funktionen beruflicherseits, also dass wir NGO-Manager sind. Das wird auf Wunsch des Standards am Ende des Artikels nochmal beschrieben und ist auch, abgesehen davon, wenn sich bei uns etwas ändert, beruflicher Seite, aber das wird von uns auch nicht verändert von Artikel zu Artikel, sondern da steht einfach jedes Mal das Gleiche drunter. Und das verstehe ich mal auf Seite des Standards, warum das gewünscht ist. Einfach um nochmal zu zeigen, das ist kein journalistisches Machwerk, sondern tatsächlich eine Meinung, ein Kommentar, auch ein Stück weit ein Erfahrungsbericht. Muss bei einer journalistischen Publikation natürlich nicht stehen, weil da ist klar, meine Kompetenz ist, dass ich Journalistin bin. Muss ja nicht drunter stehen, wer oder was mich dazu befugt, über das Thema zu schreiben, weil ich werde schon richtig eingesetzt in den richtigen Redaktionen. Zeigt aber auch, dass das sehr wohl relevant ist. Und da würde ich selbst jetzt das Learning mitnehmen und ich hoffe, du nimmst das für uns in deiner Rolle auch mit, dass wir das sehr wohl konkret auch berücksichtigen sollten bei jeder Veröffentlichung, dass das eben mitschwingt bei allem, was wir schreiben, aber dass das vielleicht auch nochmal expliziter in Bezug gestellt werden sollte unsererseits. Könnte sowas sein wie ein klassischer, und da bin ich jetzt wieder in meiner Rolle, ein Rechtfertigungssatz wie wir waren zwar nie im, oder wir sind derzeit nicht im Pflegebereich tätig, aber. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, das sind eigentlich die schlimmsten Sätze.
Das sind die schlimmsten Sätze.
Ja. Also was wäre jetzt in deiner Rolle dein Vorschlag, wie das Learning aussehen könnte?
Naja, wir sprechen ja eigentlich in dem Artikel gar nicht über den Pflegebereich. Das sind ja tatsächlich dann wieder die Interpretationen. Was wir wohl gar nicht bedacht haben, ist, wie stark das polarisiert und welche Emotionen bei diesem Thema hochkommen. Weil, und da sind sich ja diese beiden Kommentare, die wir schon hatten, sehr einig, ohne dass sie wirklich auf den Kern unseres Artikels eingehen, es gibt zu wenig Ressourcen im Sozialbereich, in welchem Ding wir auch immer sind. Und das dürfte so stark der Fall sein, dass das so sehr emotionalisiert. Ich würde gerne weitermachen mit einem Kommentar, der knapp 25 Stunden nach dem Kommentar von Mobus kam. Und den können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller abfrühstücken. Er ist für mich sehr spannend, weil er halt noch einmal unterschreibt und unterstützt, was die anderen beiden schon gesagt haben. Und doch wieder so ein bisschen die gleichen Learnings mit einer anderen Seite präsentiert. Und zwar, das ist ein mittlerweile gelöschtes Profil, also wir wissen nicht, wer das geschrieben hat, wir wissen auch kein Pseudonym von dieser Person. Die schreibt, Jahrgang 1965, seit 38 Jahren im Sozialbereich tätig. Also wir haben hier, Notiz von mir, schon das, wieder das Senioritätsprinzip und da wird gleich mal die Kredibilität, gleich mal die Glaubwürdigkeit durch Alter und durch Erfahrungsjahre präsentiert. Was schwafeln die neoliberalen Sozialmanager, da fehlt ein L, ich nehme an, es ist gemeint Sozialmanager, keine Ahnung von Sozialarbeit, außer im Management von sogenannter Sozialwirtschaft. Genau dieser Typ von Manager sind es, die Sozialarbeit zu einem Burnout-Beruf gemacht haben und dann noch gute Tipps geben. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, dass ich demnächst in Pension gehe. So viel Überheblichkeit der unter Anführungszeichen Sozialwirtschafter, die viel Kohle aus dem Sektor für ihre Weisheit lukrieren, halte ich nicht noch mal 38 Jahre durch. Ich an der Basis mit einem Spöttel an Lohn. 38 Jahre, wo ich Privat und Job vermischt habe, aber als Mensch tätig war und von der Missachtung solcher Manager gegenüber meiner Profession Sozialarbeit, die meinen Lohn sukzessive gekürzt haben. Also wir lernen auch hier sogar Lohnkürzungen, also wieder diese Ressourcenfrage und wohl auch eine stark fehlende Wertschätzung. Und diese Person fühlt sich von, in dem Fall auch die Manager oder Vorgesetzten oder Leitungsfunktionen, grundsätzlich missverstanden. Wir lernen hier einmal mehr, versuche es mal so auszulegen, es gibt ein Trauma im Sozialbereich, wo Mitarbeitende von sozialen Organisationen wirklich kämpfen mit dem Sektor und den Kürzungen und der Wahrnehmung, wie sie selber sich wahrgenommen genommen und zu wenig wertgeschätzt fühlen in dem Sektor. Und da hilft es wenig, jetzt aus dem Learning kommen, wenn man ihnen sagt, sie sollen Mikropausen machen. Das macht für mich schon Sinn.
Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört. Ich habe auf meine goldene Rolex geschaut, weil ich so viel Geld scheffel im Sozialbereich. Ich bin am Überlegen, was passiert wäre, wenn wir diesem Kommentar direkt geantwortet hätten. Nämlich, Sie haben vollkommen recht. Mhm. Also es ist ja alles im Sozialbereich, sei es jetzt, wenn wir an die Bildung denken, sei es, wenn wir an die Pflege, den Gesundheitsbereich denken, dass die Löhne verhältnismäßig ja natürlich eine Frechheit sind. Und deswegen, und wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, über den Gesundheits- und Pflegebereich, dass das natürlich, wenn die Politik das angeht, einmal Änderungen bei Lohn oder Aufwandsentschädigungen oder eben zumindest durch Bonuszahlungen das logischerweise erste Mittel sind. Aber ich glaube, um da eben auch mit diesem Mythos aufzuräumen, deswegen auch von mir süffisant so eingeleitet, das zieht sich halt auf allen Ebenen durch. Ich kann das gut nachvollziehen vom gelöschten Profil, dass eine Gehaltskürzung sogar in diesen 38 Jahren Berufstätigkeit dann ja nochmal einschneidender ist und das einen für immer prägt. Aber auch da, um die Organisation ein Stück weit in Schutz zu nehmen, das ist schon dem Sozialbereich eigen, dass man immer schaut, alles Mögliche zu tun, bevor man eine Stelle abbaut, um sie irgendwie zu retten. Aber das macht natürlich die Moral und die Arbeitsmoral der Mitarbeitenden natürlich jetzt nicht den besten Einfluss. Ja, Überheblichkeit und Weisheiten werden uns da vorgeworfen.
Ich versuche ja auch nur wieder zu lernen. Das heißt, Tipps geben und auf diese Art unterstützen hilft nicht. Es gibt eine Möglichkeit, wie man unterstützen könnte, und das ist, wenn man diese Personen mit Geld bewirft.
Ja, oder Stimmung dafür macht. Weil wir haben ja schon auch andere Userblog-Beiträge verfasst für der Standard, wo wir eben nicht Tipps geben, sondern tatsächlich konkrete Forderungen stellen. Ja? Da erinnere ich an den einen Beitrag, wo es um den NPO-Fonds ging, während der Covid-Pandemie. Also während des Beginns der Covid-Pandemie, wo viele Lockdowns waren und wo es dann um diese Förderungen ging, um die Non-Profit-Organisationen während angeordneter Sperrungen auch am Leben zu erhalten, wo wir geschrieben haben, dass das halt viel zu lang dauert und in der Zeit die Organisationen wirklich am Sterben sind. Und kannst du dich erinnern, was da für Kommentare kamen? Da kam dann von anderen Fraktionen sowas wie, naja, sind ja eh immer auf staatliche Hilfen angewiesen, dann soll man sie jetzt quasi gesund sterben lassen, wie man es da so schön sagt. Also da kamen dann ja noch mehr von diesen, wie es das gelöschte Profil beschreibt, von dieser ganzen Neoliberalität hinein.
Und damals hat ja wohl auch die politische Ebene reagiert. Das war ja, das war ja auch nicht unspannend. Also da haben wir ja sehr krass und sehr klar eigentlich kritisiert, was hier an Rahmenbedingungen da ist, und sind ja gar nicht auf die Ebene gegangen, was können die einzelnen Organisationen erst machen, und wurden dafür zurückgepfiffen, sage ich jetzt mal. Oder haben
denkst du, wir nehmen gerade auf?
Ja, ja.
Es wurde reagiert, ja.
Es wurde reagiert, genau.
Von zuständigen Personen.
Ja, das haben wir dann noch, wir haben den entsprechenden Blogbeitrag entsprechend auch erweitert. Also wir haben das ja...
Das stimmt, das haben wir relativ transparent gemacht. Also wer jetzt nochmal, ich verlinke diesen Beitrag auch, nochmal reinliest, da steht vielleicht was, was ihr gar nicht mitbekommen habt.
Genau, also das war ja auch ganz, ganz spannend. Und das sind natürlich die auch, ja, vielleicht ein bisschen die andere Ebene, wo man sich dann halt dort unbeliebt macht. Auf der Policy-Ebene, wenn man die Policy-Ebene kritisiert, wenn man versucht, Tipps zu geben auf der operativen Ebene, macht man sich halt dann dort unbeliebt.
Das finde ich jetzt aber spannend als Learning. Das heißt, wenn, beziehen wir es mal nur auf uns, machen wir es gar nicht pauschal, aber wenn wir Meinungen zu diversen Themen äußern, dann machen wir uns so oder so unbeliebt. Wir müssen nur im Vorhinein uns klar machen, bei wem diesmal.
Ja, das, also ich glaube, darauf können wir uns grundsätzlich einigen, dass es immer gewisse Gruppen gibt, die einfach anderer Meinung sind, und dann kann man das halt konstruktiver oder weniger konstruktiv kommunizieren. Es gibt zum Beispiel einen Kommentar von Franz, und ich gehe jetzt gar nicht zu sehr im Detail darauf ein, der schreibt, keine Selbstoptimierungstipps, ich zeige Gründe auf, und dann einen Haufen Gründe aufzählt, viele, die wir eh schon gehört haben, teils inkompetente Leitung, zu wenig Personal, zu hoher Betreuungsschlüssel, mangelnde oder wenig Wertschätzung in der Arbeit und einige mehr. Und dieser Franz, wenn das wirklich ein Mann ist, ist ja sehr konstruktiv. Der sagt, diese Tipps könnt ihr euch sparen, weil, und gibt uns hier ganz konkrete Gründe. Und auch er schreibt ganz zum Schluss, teile Erfahrungen aus 25 Jahren Sozialbereich, also will er auch wieder hier, das Senioritätsprinzip zieht sich durch. Man ist glaubwürdig, weil man alt ist. Das heißt, also das ist, glaube ich, das stärkste Learning für mich heute. Ich muss mich noch gedulden, ungefähr 20, 25 Jahre, bis ich dann wirklich eine Meinung haben darf und bis meine Erfahrungen wirklich gelten.
Kommt vielleicht auch darauf an, wem gegenüber du die Meinung hast. Weil es äußert sich ja niemand, der schreibt, bin neu im Sozialbereich tätig.
Das stimmt natürlich.
Nicht anfangen. Oder niemand schreibt... habe nach 2 Jahren den Sozialbereich aufgegeben, wegen dem und dem Grund. Das heißt, die Leute, die sich hier äußern, sind dann offensichtlich die hier dieses Senioritätsprinzip dem folgen und oder eben sehr viel Erfahrung mitbringen. Also vielleicht hat es auch damit zu tun.
Gewissermaßen eine Self-Selection-Bias. Ja, das könnte durchaus sein. Ja. Ich habe dann noch einen Konstrukt, tieferen oder einen konkreteren Kommentar, der vielleicht in seiner Formulierung zumindest anders zumindest mal herangetragen wird, und zwar von dem User Angel Angel. Und dieser User schreibt, das mit der Abgrenzung höre ich beim jährlichen Mitarbeiterinnengespräch von meiner Führungskraft. Beitrag zur unter Anführungszeichen Entlastung von Seiten des Unternehmens, Doppelpunkt, 65% Projektbudgetkürzungen, seit ich dabei bin, Klammer auf, fast ein Jahrzehnt, Klammer zu, nur Teilzeit, Klammer auf, keine Stundenerhöhung möglich, Klammer zu, Projektumfang gleichbleibend, etliche neue Projektstandorte eröffnet, aber kein einziges Mal Maßnahmen zur Verbesserung an bestehenden Standorten umgesetzt, Dokumentationsaufwand vervielfacht. Liebe Grüße aus dem Sozialbereich. Also vielleicht ein bisschen zynisch dann zum Schluss, aber auch ein ganz klarer Erfahrungsbericht, der eigentlich sagt, und das finde ich auch ganz gut, irgendwie da bringt, dass diese Entlastungen und diese Burnout-Gefahr reduzieren halt einfach extrem schwierig ist, um nicht zu sagen, einfach nicht geht durch die Überlastung der inhaltlichen Anforderungen.
Ich habe jetzt folgende Theorie, weil Angel Angel schreibt 3 Minuten und 6 Sekunden nach Veröffentlichung. Im Vergleich zu vor Mobus, das war dieser nette Kommentar mit dem
Vollbauplan.
Ja, danke. Wollte ihn umschreiben, der dann knapp 2 Minuten später kommt. Meine Theorie ist, dass Mobus selbst gar nicht im Sozialbereich tätig ist. Sonst hätte Mobus das dazu geschrieben. sondern interessiert über den Artikel gelesen hat.
Ja.
Und bei Angel Angel, dass das wiederum so schnell kam, ist, glaube ich, und deswegen auch die liebe Grüße aus dem Sozialbereich gar nicht so suffisant gemeint ist, sondern die Person das tatsächlich während der Arbeit geschrieben hat. und okay. So ein bisschen sowas wie ein Screening oder sowas. Oder ein, ich sag mal, eine erhöhte Sensibilität für diese Themen mitgebracht hat. Und ich meine, wir sprechen jetzt von 14.03 Uhr, das heißt, es wäre ganz legitim, um 14 Uhr mit einer Pause begonnen zu haben. Und dann einfach durchscrollen und dann auf diesen brandneuen Artikel zu treffen, den interessiert durchzulesen und dann drunter zu schreiben und das deswegen hier so schnell kam und das deswegen sehr ehrlich und sehr praxisnah zu werden ist. So lese ich es zumindest, den Kommentar. Und das ist ja etwas, Angel Angel, da kann ich ja sehr zustimmen und wir haben das ja auch immer wieder thematisiert in vergangenen Folgen, dass Förderungen, egal ob das jetzt von Stiftungen ist oder von der öffentlichen Hand, sehr oft auf dem Bereich Innovation berufen, weil es doch verschiedene Vorgaben gibt, weil auch aus Seiten der Fördernden die Idee ist, die Innovation fördern wir gerne, aber dann muss das so gut implementiert werden, dass das einfach von sich aus lebensfähig ist und deswegen in der Realität aber, da kannst du jetzt gerne weghören, Fabian, als Person, die bei einer Stiftung arbeitet, in der Realität durchaus oft, ich sag mal, man braucht eigentlich gerade Geld für was ganz anderes, aber man macht jetzt doch noch ein weiteres neues Projekt, damit man eben, und damit schließt sich der Kreis zu allen anderen Kommentaren davor, nicht bestehendes Personal abbauen muss. Das heißt jetzt diese Person Angel Angel, die jetzt 10 Jahre lang bei diesem Unternehmen tätig ist, immer wieder für andere Projekte, das ist jetzt weniger, um diese Person zu schikanieren, sondern einfach um zu sagen, wir wertschätzen dich sehr als Mitarbeiterin und deswegen musst du jedes Jahr zu einem anderen Projekt und die Vorgaben werden immer schlimmer, wir haben immer weniger Mittel oder du musst noch mehr dokumentieren, weil ja auch so ein Stück weit das Thema Qualitätssicherung ein legitimes ist aus Fördergebenden-Seite, gerade wenn ich eine Organisation für längere Zeit unterstütze, einfach um zu schauen, wird das Geld eh sinnvoll verwendet oder ist das einfach nur nach dem Motto, das Geld hat kein Marschall, quasi wir machen halt irgendwas mit dem Geld, jedes Jahr das Gleiche, aber bringen einen neuen Text und deswegen ja auch dieser Dokumentationsaufwand da immer erhöht wird.
Also, und absolut, also ich glaube, den meisten dieser Kommentare, die wir da bekommen haben, kann man grundinhaltlich wohl recht geben. Also vielleicht nicht bei allen Punkten, ob wir beide Vollwappler sind, müssen wir zuerst noch ausmachen, aber die anderen Punkte sind einige, wo man durchaus zu Recht, die durchaus zu Recht gebracht werden. Aber auch hier denke ich mir, und da ist jetzt Angel noch am nächsten dran mit dem Thema, die geht halt ein auf das, also die Person geht ein auf das Thema Abgrenzung und damit ein bisschen auf den Artikel, aber auch da geht es ja eigentlich dann um Dinge, über die wir in diesem Artikel gar nicht geschrieben haben. Sondern sobald irgendwie dieses Thema Abgrenzung oder mentale Gesundheit im Sozialsektor als das gesehen wird, wird auf ganz andere Probleme, die natürlich irgendwie ein Hintergrund für die erhöhte Burnout-Gefahr natürlich sind, hingehaut und wohl berechtigt und wie gesagt mal besser, mal weniger oder mal konstruktiver, mal weniger konstruktiv formuliert, die aktuelle Lage kritisiert.
Was ist jetzt unser Fazit?
Also mein Fazit ist, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen, was ich in den nächsten 25 Jahren von mir gebe, weil bis es ernst genommen wird, brauche ich in erster Linie mal Zeit. Und wenn ich dann mal so alt bin, brauche ich mir auch keine Sorgen machen, was ich von mir gebe, weil dann bin ich ja alt und habe da auch meine Glaubwürdigkeit und werde ernst genommen, weil ich alt bin. Das ist tatsächlich eins meiner Takeaways. Ein anderes Takeaway ist, dass wir, und jetzt vielleicht ein bisschen ernsthafter, dass wir wohl uns überlegen könnten und sollten, welche Zielgruppe unsere Texte liest. Und wie das dort ankommt, weil das Thema Mikropausen klang auch in der Diskussion mit Eva Gruber sehr schlüssig, ist aber in dem Kontext und natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen, bringt Potenzial mit, dass man sich da ein bisschen veräppelt fühlt. Und gerade in einer eh schon emotional geladenen Szene polarisiert das natürlich umso mehr und führt zu gewissen Explosionen von Frust, der eh schon da ist. Das wäre jetzt mein schnelles Takeaway. Hast du noch Fazitpunkte, die du da hinzufügen möchtest?
Ja, meins wäre, dass wir uns durchaus noch mehr bewusst machen sollten, dass wir hier von einer Metaebene aus die Themen anschauen, was ja durchaus auch in unserer Beschreibung des Podcasts und des User-Blogs auch dabei ist, dass wir das eben auf die Management-Ebene auch oft bringen. Dass es aber durchaus auch für Leute interessant und relevant ist, die sehr direkt im Feld und zwar ausschließlich tätig sind und dass deswegen durchaus auch diese Perspektiven mehr Platz finden können in unseren Formaten.
Ja.
Dann kommen wir zu den Empfehlungen.
Möchtest du mit deiner Empfehlung anfangen?
Gerne, die schließt nämlich so schön an das Thema Helden, Heldinnen des Alltags. Es geht nämlich um die Freiwilligenkonferenz 2022. Die findet am 30.11.2022 in Wien statt und hat dieses Jahr das Motto Die Welt retten. Und ich finde das sehr spannend im Kontext auch unserer Diskussion, aber generell auch, dass ja nicht nur bei uns das Thema Wellbeing einen großen Fokus gefunden hat in diesem Jahr, sondern ja auch bei vielen anderen Organisationen. Wer es nicht nach Wien schafft, die Konferenz findet gleichwertig auch online statt und auch die diversen Workshops, also nicht nur die Vorträge, die gestreamt werden, sondern auch Workshops gibt es eigene in virtuellen Räumen. Das finde ich sehr ansprechend, wenn Veranstaltungen mittlerweile auch so organisiert werden, weil Ende November natürlich erfahrungsgemäß dann auch oft viele Leute krank sind, mit welchem Virus auch immer, aber auch umgekehrt ja nicht alle immer so leicht nach Wien kommen können und oder wollen und das auch oft mit einem zeitlichen Aufwand zusammengeht. Fabian, was empfiehlst du?
Weiche jetzt ab von der Empfehlung, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, und möchte anschließen an die Thematik des Fundraisings, die du angesprochen hast. Und ich empfehle unsere Podcast-Folge im Februar 2023. Und zwar wird es da darum gehen, ein bisschen Fortsetzung unserer Folge immer einreichen. Werden wir uns wieder unterschiedliche Hüte aufsetzen, dann auch mit zumindest unseren Rollen, wenn auch nicht unserem Alter unterstützt, die wir in unseren beruflichen Tätigkeiten haben, und werden darüber sprechen, wie man mit dieser Ambivalenz umgeht, ich will immer eigentlich mir mein Tagesgeschäft finanzieren und muss es aber immer neu verkaufen. Anhand eines sehr, sehr spannenden Artikels, den es zu diesem Thema gibt, den in dem Fall nicht wir geschrieben haben. Genau.
Eine sehr spannende Empfehlung, die man sich sozusagen merken muss.
Genau.
Kommt dann raus am 1. März, die Folge, die wir im Februar aufnehmen, richtig, logischerweise.
Die März-Folge wird das.
Genau, das ist dann die Folge 51 schon. Wahnsinn. Aber bis dahin ist es ja noch ein weiter Weg. Also jetzt da auch für die Leute, die sich gefragt haben, geht's weiter mit Gemeinwohlgeplauder, nachdem wir diese gemeinen Kommentare verarbeitet haben. Ja, durchaus. Fabian, fass mal bitte zusammen, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben.
Wir haben in dieser Folge kommend von unserem Jahresschwerpunkt gesprochen, Jahresschwerpunkt mentale Gesundheit, gesprochen und sind dann eigentlich schnell einmal abgetaucht in einen Exkurs zum Thema Journalismus, Online-Medien und partizipativer Diskurs in den Online-Medien, nenne ich es jetzt mal, und haben so ein bisschen den Hintergrund gegeben zu unserer, ich sage es nochmal so, pseudojournalistischen Tätigkeit, wo wir unter anderem im Standard User-Blogs geschalten haben und ganz konkret eben der Beitrag zum Thema mentale Gesundheit im Sozialbereich, den haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut und uns dann angeschaut mit dem Header Resilienz, wie denn die User darauf reagieren. Und da haben wir uns einige Kommentare angeschaut, die sehr stringent eigentlich sich über mangelnde Ressourcen im Sozialbereich beschweren, ein Stück weit irgendwie auch mangelnde Wertschätzung oder mangelndes Verstandenfühlen von den Führungskräften und eine fehlende Kompetenz auf Führungskräfteebene sehen. Sehr stark durchgezogen hat sich auch, dass im Sozialbereich zumindest jene, die sich zu Wort melden, sehr stark nach dem Senioritätsprinzip funktionieren und du dort nur ernst genommen werden kannst, wenn du auch entsprechend alt bist oder entsprechend lang im sozialen Sektor tätig bist oder warst.